Der Mensch muss im Zentrum von allem sein, was wir tun. Das heißt, wenn wir von IoT reden, IoT braucht den Menschen mehr als der Mensch, der IoT braucht. Und um das zu machen, brauchen wir eigentlich drei Sachen, um meine Träume wahr zu werden. Einmal, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen selber bei uns anfangen. Deswegen bin ich so stolz auf Amberg, auf Chengdu, auf Nanjing, auf Siemensstadt, dass wir unsere Technologie nutzen, um nachhaltiger zu sein. Als zweites dürfen wir die Menschen nicht vergessen. Das ist wirklich, das muss human-centric sein. Der Mensch muss sein. Wir müssen unsere Menschen immer weiterbilden, ihnen vertrauen. Und da nutzen Sachen wie Mendix oder Low-Code, dass jeder Fabrikmitarbeiter seine eigene Applikation bauen kann. Das ist, was wir uns vorstellen. Und drittens, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden, unseren Partnern, unseren sogenannten Stakeholdern, um wirklich diesen Gedanken dieser nachhaltigen Produktion auch wirklich voranzubringen. Und das ist mein Traum.
Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, dass ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingen kann. Zu Gast heute ist Siemens, Vorreiter in der digitalen Transformation, Weltmarktführer bei der Industrieautomatisierung und Software. Gerade hat das World Economic Forum das Siemens-Werk in Amberg zu einer der besten Fabriken der Welt gekürt. Hier wird erfolgreich die Industrie 4.0 umgesetzt, was so viel bedeutet wie, hier wird die Organisation der globalen Wertschöpfungsketten revolutioniert. Wie das funktioniert, darüber spricht heute Cedric Neike, Siemens-Vorstand und CEO von Siemens Digital Industries. Ganz herzlich willkommen, Herr Neike. Sie sind ja erst seit 8 Monaten im Amt und fahren gleich einen solchen Erfolg ein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was macht denn die Siemens-Fabrik in Amberg zum weltweiten Leuchtturm?
Ein Leuchtturm ist es vor allen Dingen, weil es ein Vorreiter im Bereich der Digitalisierung ist. Also wir haben jetzt viele unserer eigenen Technologien, dieser 4.0-Technologien, selber genutzt. Im Silicon Valley haben wir gesagt, eat your own dog food. Ich bin halb Franzose, ich sage immer, drink your own champagne. Da haben wir Edge Computing benutzt, wir haben Smart Robotics benutzt, wir haben künstliche Intelligenz benutzt und haben da 140% höheren Fabrikausstoß bei doppelter Produktkomplexität ohne Erhöhung des Stroms oder Änderung der Ressourcen erreicht. Und wir haben 70% weniger Stillstand von Maschinen. Und das ist Wahnsinn, weil Sie müssen sich vorstellen, diese Fabrik ist jetzt 30 Jahre alt. Die wurde gegründet 1989. Und das Produktionsvolumen haben wir mittlerweile ver-14-facht. Und das bei gestiegener Komplexität. Wir sind von 300 auf 1200 Produktvarianten gestiegen. Wir produzieren ein Produkt pro Sekunde, 15 Millionen Produkte im Jahr. Und was immer gefragt wird, das haben wir bei gleichbleibender Anzahl von Mitarbeitern gemacht. Wir haben immer ungefähr 1000 Mitarbeiter dort auf der gleichen Fertigungsfläche. Und das konnten sie nur machen. Und deswegen ist es ein Leuchtturmprojekt, weil wir hier konsequente Automatisierung und Digitalisierung haben. Und das Wichtige ist, wir reden immer vom Internet der Dinge oder Industrie 4.0, aber das Internet der Dinge braucht die Menschen mehr als die Menschen das Internet der Dinge braucht.
Da setze ich dann auch gleich mal an, weil das klingt natürlich alles wahnsinnig spannend. Siemens ist ja auch Spitzenreiter in der Industrie 4.0, sprich der Verzahnung der industriellen Produktion mit digitalen Technologien. Herr Neike, ich würde Sie gerne einladen auf eine gemeinsame digitale Reise. Auch damit der Hörer den Zusammenhang versteht zwischen Internet der Dinge und Edge Computing, Digital Twins und so weiter. Was genau hier passiert und wo Siemens das anwendet. Und beginnen würde ich natürlich gern mit dem Internet der Dinge. Sie haben das Wort.
Fangen wir an mit dem Internet der Dinge oder Internet of Things. Die Grundlage ist, dass Digitalisierung gibt es ja schon eine Weile, auch Automatisierung. Und es werden massenhaft Daten produziert. Nur ein Beispiel, wir haben gerade von Amberg gesprochen, eine Fabrik kann im Monat über 2200 Terabyte an Daten erzeugen. Sie müssen sich vorstellen, ein Terabyte ist ungefähr so viel wie 250 Filme. Das wird einfach produziert. Aber das Wichtige ist, diese Daten werden produziert, sie müssen aber auch was machen. Sie müssen sie diese Daten sammeln, sie müssen sie verstehen und sie müssen sie nutzen. Sonst verlieren sie wertvolles Potenzial. Nein. Und wir vergleichen das immer, dass wir diese physikalische Welt, wenn was produziert wird, mit dieser virtuellen Welt, dieser Datenwelt verbinden müssen. Und wir reden, Sie hatten das ja angesprochen, von einem digitalen Zwilling. Ein digitales Abbild dieser physischen Welt gibt es dann für diese industriellen Prozesse. Und dann müssen Sie verschiedene Sachen verbinden. Die Software, die Hardware, die IT-Systeme, die Produktionstechnik. Wir reden davon, diesen Shopfloor, also diesem, wo produziert wird, mit dem Topfloor verbinden, damit man wirklich dort auch diesen Zusammenhang auch herstellen kann. Und wenn Sie das machen, das ist wichtig, und dann ganz kurz noch, dann können Sie auch ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Die sogenannten Pay-Per-Use oder As-a-Services, wie man so sagt. Früher wurden zum Beispiel Maschinen verkauft oder Kugellager verkauft, und unsere Kunden können dank dieser Technologien plötzlich ganz andere Dienste verkaufen. SKF ist ein großer Kugellagerhersteller, der arbeitet mit uns zusammen, um zum Beispiel Rotation as a Service zu bringen. Also die Rotation wird als Service verkauft und nicht mehr das Kugellager. Oder DMG Mori macht Machine as a Service. Sie kaufen keine Maschine mehr, sie kaufen nur noch den Output. Oder Kesa Kompressoren macht Cubic Meter Compressed Air as a Service. Also das sind so die Sachen, die wir erreichen, indem wir IoT aufsetzen. Also das Internet der Dinge gibt es ja nicht nur in der Industrie. Wir hatten das ja auch diskutiert. Wir haben eine Consulting-Einheit zum Beispiel bei Siemens, die heißt Advanta, die arbeitet mit Microsoft zusammen, und da haben wir einen sogenannten Siemens Mindsphere City Graph, heißt das. Was heißt das? Wir haben einen digitalen Zwilling einer Stadt generiert. Ich gebe Ihnen mal ein Problem, was wir damit lösen können. Also wenn Sie ein E-Auto in der Stadt kaufen wollen, Sie sind ja selber, Sie leben ja auch in der Stadt, dann gibt es oft nicht die Ladeinfrastruktur. Sie müssen ja ab 5 Ladestationen müssen Sie anfangen, die Straße aufzureißen. Also müssen Sie sich mal vorstellen, wenn jetzt wirklich so viele E-Autos kommen, wo werden die denn alle geladen? Und um das zu machen, müssen Sie einen digitalen Zwilling dieser Stadträume entwickeln, indem Sie aus allen Informationen, wie zum Beispiel auch dem Energiesystem, das alles einladen, um dann zum Beispiel wie in Wien haben wir das gemacht, da können wir das Ladungsmanagement von E-Cars machen. Das heißt, ohne die Straßen jetzt aufzureißen, können Sie wirklich auch diese Balance im Netz herschaffen, um mehr Autos auch laden zu können.
Das heißt, dieser digitale Zwilling bildet sozusagen 1:1 alles digital ab.
Genau. Es gibt digitale Zwillinge von Fabriken, es gibt digitale Zwillinge von Prozessen, es gibt digitale Zwillinge von Gebäuden, sogar ganzen Städten, es gibt sogar digitale Zwillinge von Menschen. Aber gehen wir mal zurück auf den Industrieumfeld, was es gibt. Der digitale Zwilling ist ein digitales Abbild aller physischen im industriellen Umfeld industriellen Prozesse. Und das ist jetzt wirklich auch ein Grundbestandteil unserer digitalen Enterprise-Portfolio. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben hier gerade mit Mercedes-Benz eine Kooperation geschlossen, in der wir auch über eine nachhaltige Automobilproduktion sprechen. Und dann gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Das heißt, der Produktdesigner, der jetzt sich einen neuen Mercedes-Benz oder ein neues Produkt überlegt, der kann verschiedene Sachen ausprobieren, ohne sie wirklich jetzt durch einen Crashtest fahren zu lassen. Sie haben einen Zwilling und sie gucken sich an, wie könnte es aussehen, welche Elemente nutze ich, kann ich das gegen die Wand fahren lassen, alles digital, somit sie das aufsetzen können. Und was sie dann machen können, wenn sie diesen digitalen Zwilling haben, dann können sie auch vorstellen, ja, wie muss denn mein Produktionsprozess aussehen? Welche Maschinen muss ich jetzt irgendwie umstellen? Brauche ich neue Maschinen? Was muss ich machen? Das können sie alles machen, ohne dass sie auch nur eine Schraube wirklich auch nur anfassen. Und wenn Sie es dann einmal umgesetzt haben, dann können Sie auch diese Werkzeugmaschinen einfach simulieren und sagen, naja, welcher Prozess macht denn mehr Sinn? Wo kann ich Abfall sparen? Wo kann ich Energie sparen? Wo kann ich CO2-Emissionen sparen? Das sind so wirklich, was man sich so im digitalen Zwilling vorstellt, dass man wirklich ein digitales Abbild, 1:1 Abbild von der reellen Welt hat und damit dann halt rumexperimentieren kann.
Wie lange macht Siemens das denn schon?
Die Idee des digitalen Zwillings gibt es schon seit Jahren. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben das jetzt konsequent auch weitergeführt. Das heißt, wir haben mit Grundideen angefangen. Deswegen hatten wir damals auch Software akquiriert. Das war noch vor 10 Jahren, hatten wir das gemacht. Da haben wir angefangen, Software zu akquirieren, weil wir gesagt haben, dieser physische Prozess oder der Software oder der digitale Prozess, die müssen beide parallel laufen und zusammengebracht werden. Also seit 10 Jahren arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und wir sind so weit, dass wir eine gesamte Fabrik digital geplant haben. Unsere neueste Fabrik, die in China steht, in Nanjing, da haben wir einen digitalen Zwilling gebaut. Wir haben alles vorher simuliert, bevor es auch nur ein Spatenstich gemacht worden ist. Und das heißt, wir konnten extrem schnell das auch umsetzen. Und haben damit, glaube ich, 20% an Produktivität, dann 30% an Volumensflexibilität, das 40% Platz sparen, 40.000 Kubikmeter weniger Wasser verbraucht und. Das hätten wir alles machen können, weil wir das in die richtige Richtung gemacht haben. Ja. Also, und wir öffnen diese Fabrik im September.
Wir haben jetzt diese wahnsinnigen Daten und Informationen im Internet. Um diese Daten überhaupt zu analysieren und aufzubereiten, ist das jetzt der Moment, wo die künstliche Intelligenz einsetzt?
Ja, künstliche Intelligenz ist etwas, was wir auf jeden Fall auch nutzen wollen, um diese Daten. Das erste hatte ich ja gesagt, wir produzieren unglaublich viel Daten. Jetzt sammeln wir die Daten, wir bringen sie zusammen. Und um Nutzen draus zu ziehen, kann KI halt sehr, sehr helfen. Diese KI kann mit diesen Datenmengen, die gesammelt und analysiert werden, Maschinen und Menschen mit digitalen Fähigkeiten ausstatten, die es davor nicht gab. Und ich gebe
Ihnen mal Beispiel?
Ich gebe ein Beispiel Amberg. Wir haben dort Leiterplatten. Wir produzieren Leiterplatten, müssen Sie sich so vorstellen. Und da haben wir Qualitätskontrollen. Jetzt können wir, früher mussten wir jede Leiterplatte oder jede sovielte Leiterplatte röntgen, um zu gucken, ob das alles okay ist. Jetzt können wir dank der KI-Algorithmen anhand der Fertigungsdaten erkennen, welche Leiterplatte eventuell schadhaft sein könnte und müssen nur noch dieses identifizierte Bauteil in diese Röntgenstrahlung kontrollieren. Das heißt, wir haben den Prüfaufwand um 30% reduziert. Das heißt, anstatt einen Prozess stumpf durchzufahren, können Sie dank der Daten, die Sie haben, KI entscheiden, was mache ich und wie kann ich das reduzieren. Ein anderes Beispiel sind kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel Server. Wir gucken ja alle Netflix und machen Videocalls oder machen jetzt Podcast virtuell. Das nutzt wahnsinnig viel Rechenzentrumenergie. Und dank KI können wir das Kühlen dieser Rechenzentren um bis zu 40% reduzieren und somit auch die Energie, die wir brauchen, um diese Rechenzentren zu kühlen, auch reduzieren. Das ist ein anderes Beispiel.
Das erinnert mich daran, ich habe vorab ein Gespräch geführt mit Frau Janik von Microsoft, die mir erzählt hat, dass es Rechenzentrum jetzt auf dem Meeresboden gibt. Das wird halt gerade getestet. Wäre das etwas, was Siemens auch in Anspruch nehmen würde?
Wir wollen auf jeden Fall alles, was sustainable ist, in Anspruch nehmen und wir gucken uns unseren CO2-Footprint an und schauen, wie können wir den reduzieren in unseren eigenen Fabriken, aber natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir zusammen partnern oder den Unternehmen, denen wir zusammen partnern. Und da sind natürlich Rechenzentrum Leistungen, umso grüner sie sind, umso besser.
Jetzt waren wir bei der künstlichen Intelligenz, aber da hört das ja noch nicht auf. Es geht ja jetzt weiter, die Daten müssen ja alle gespeichert werden. Wo werden die gespeichert und wie macht Siemens das?
Nee, ich erzähle Ihnen kurz, es gibt das Thema Cloud und Edge. Das ist ganz interessant, wenn Sie sich einfach mal die Historie der IT über die letzten 40, 50 Jahre angucken, gab es immer diesen gleichen Trend. Früher waren alle Daten auf einem Großrechner und Sie haben an Ihrer Tastatur gehangen und haben dort aus dem Großrechner diese Informationen abgefragt. Dann gab es den PC und plötzlich waren die Daten vor Ort und Sie hatten sie für sich selber und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Dann ist der PC, wenn Sie so wollen, mobil geworden mit dem Smartphone und Sie haben die Daten immer bei sich gehabt. Und dann kam jetzt die Cloud und in der Cloud wurde diese ganzen Daten wieder zentral gespeichert und wieder zentralisiert. Was jetzt passiert aber, in der Industrie werden so viele Daten produziert, die können Sie gar nicht alle in die Cloud bringen. Das heißt, was wir machen, wir entwickeln sogenannte Edge-Technologien. Edge-Technologien, das sind so, müssen Sie sich so vorstellen, das sind so Smartphones oder Smartcomputer in der Produktion, die KI und die Informationen vor Ort halt auch bearbeiten. Und wir gehen davon aus, jetzt wo sehr viel in die Cloud geht, dass in der Zukunft 20% der Daten ungefähr in der Cloud sein werden und 80% dieser Daten werden dann auch in der Edge sein, das heißt auch vor Ort. Was auch einen Vorteil hat für die Datensicherheit, wobei wir arbeiten ja auch in die Richtung. Und das ermöglicht uns auch viel schneller auch diesen Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe für KI, für Leiterplatten, auch sofort auch umzusetzen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wurde auch vor Ort mit einer Edge-Technologie umgesetzt.
Und dieses alles, was Sie jetzt erzählt haben, ist für diese ganze Technologie 5G notwendig oder geht das auch mit dem
4G oder anderen oder Wi-Fi? Das geht natürlich auch mit anderen Technologien. Sie müssen sich immer das so vorstellen, 5G ist immer der nächste Schritt. Also wir hatten ja erstmal die erste, Sie hatten GSM, dann hatten wir 2G, dann hatten wir 3G, 4G, 5G. Und was passiert? Es wird immer schneller und nicht nur mehr Datenvolumen können Sie übertragen, es ist auch eine schnellere Reaktionsmöglichkeit. Und der Vorteil, den wir haben bei 5G, einmal, wir haben jetzt auch ein Industriefrequenzband, also ganz spezielle Frequenzen, die werden für die Industrie reserviert. Das heißt, die können sicher über diese Frequenzbänder auch ihre Maschinen anschließen. Aber was noch passieren könnte, sie können diese starren Produktionslinien, die sie haben, dank 5G auch jetzt aufweichen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, heutzutage, wenn Sie in eine Produktion gehen, stehen die meisten Roboter hinter Käfigen, um keinen zu verletzen, weil der Roboter weiß das nicht. In der Zukunft wird der Roboter neben Ihnen arbeiten und dank 5G und Edge-Technologien extrem schnell reagieren können, damit auch nichts passiert. Das heißt, 5G ist nur eine Weiterentwicklung, aber sie ermöglicht dank ihrer sehr geringen Latenzzeiten, Reaktionszeiten, komplett neue Prozesse und komplett neue Zusammenarbeiten zwischen Roboter oder Automated Guided Vehicles, diesen kleinen Roboterautos, die durch Fabriken fahren, aufzusetzen und somit eine viel, viel modulare Produktionssysteme auch aufzusetzen.
Also angenommen jetzt eine Firma in Deutschland, etwas weiter entfernt von einer größeren Stadt, hat nur 3G und möchte aber diese Siemens-Technologie in Anspruch nehmen. Wird es da Probleme geben oder ist das trotzdem machbar?
Das ist natürlich machbar, weil in Deutschland und auch in anderen Ländern, wenn diese Frequenzbänder reserviert sind für die Industrie, dann können Sie Ihr eigenes 5G-Netz auch bei sich dann aufbauen. Sie können das auf dem Land aufbauen, Sie können das, viele unserer Kunden sind Mittelständler, die sitzen wirklich in vielen Bereichen Deutschlands, wo jetzt nicht die beste Internetanbindung ist, aber Sie können Ihr eigenes Netz dort auch mit 5G, auch mit Siemens-Technologie aufbauen und dann auch nutzen. Und das ist ein Riesenvorteil, den Sie haben, damit Sie auch diese Technologien so schnell und auch so effizient wie möglich nutzen können. Mhm. Und wir haben es zum Beispiel in der Hannover Messe, haben wir ein eigenes 5G-Netz nur für die Hannover Messe aufgebaut, um das auch zu testen.
Das ist jetzt sehr beruhigend. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man das mit 3G nicht machen kann. Das ist sehr interessant. Können wir noch eine Sekunde bleiben bei der Industrie 4.0, weil die ja auch wahnsinnig komplex ist. In der vierten industriellen Revolution, in der wir uns nun schon inzwischen befinden, ist die Industrie 4.0 ja nur ein Baustein. Mhm. Es geht aber natürlich auch um die Entwicklung der Gesellschaft, um die Entwicklung der weltweiten Gesellschaft. Und im Moment haben wir da noch einige Hürden zu nehmen. Zum Beispiel sieht es ja so aus, dass 17% der Weltbevölkerung, sprich 1,3 Milliarden Menschen, die zweite industrielle Revolution noch nicht vollständig erreicht haben. Sprich, die haben keinen Zugang zu Elektrizität. Und weitere 4 Milliarden Menschen haben die dritte industrielle Revolution noch nicht erreicht, weil sie keinen Internetzugang haben. Was ist hier zu tun, Herr Neike, für ein Unternehmen wie Siemens, aber natürlich auch für die Gesellschaft?
Das Wichtigste, Sie Power to the People, Sie brauchen Energie für Menschen, damit Sie diese Elektrifizierung, wir reden immer von Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Wir müssen auf jeden Fall, damit wir den gleichen Zugang zu den Ressourcen haben, sicherstellen, dass Menschen Zugang zu Elektrizität oder auch dem Internet haben. Das Zweite, was wir machen müssen, ist, jeder möchte natürlich den gleichen Lebensstandard haben, aber wir müssen gucken, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsvoller umgehen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ein New Yorker verbraucht ungefähr 20 Mal mehr Ressourcen als jemand, der in Jakarta lebt. Das heißt, wie können wir, also wir sind ja 7,5, 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde, wir werden 2050 10 Milliarden Menschen sein, also 30% mehr als heute. Wie können wir sicherstellen, dass wir allen den Zugang zu diesen Ressourcen bieten, ohne unsere Ressourcen, die wir haben auf der Welt, komplett auszubeuten. Und dafür sind die ESG, also diese ESG-Ziele der UN-Agenda, die SDGs, die helfen uns, das auch zu machen. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir das auch auf jeden Fall hin. Das Zweite, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen sicherstellen, also das gibt es ja auch in Deutschland, Sie haben die Digital Natives und dann haben Sie den Digital Divide, die nicht den Zugang haben. Das heißt, Sie müssen nicht nur sicherstellen, dass es Zugang zu Elektrizität und auch dem Internet gibt. Und Sie müssen sicherstellen, dass dieser genutzt wird, um die Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Sie müssen den Menschen auch die Möglichkeit geben, damit umzugehen. Und das ist, was wir Ausbildung für alle nennen. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Leute, Sie haben davon gesprochen, dass viele noch bei 2.0 stecken geblieben sind. Das hat damit zu tun, dass A, entweder kein Zugang existiert oder zwei, die Ausbildung dafür nicht zusammen existiert. Und das ist, was wir machen. Wir arbeiten als Industrie damit, wie kriegen wir das sicher, dass diese Industrie 4.0 in Indonesien, in Indien, in Südafrika, Ägypten auch weitergebracht wird, indem wir die Leute auch weiter ausbilden. Und das machen wir zusammen mit der Regierung und auch mit den politischen Akteuren. Und das ist extrem wichtig.
Jetzt hört man ja immer öfter, gerade aus der Industrie, wahrscheinlich durch Corona noch befördert, es geht nur gemeinsam. Was heißt das denn zum Beispiel für Sie? Es geht nur gemeinsam.
Ich glaube, das ist von Professor Klaus Schwab. Aus dem BEF kommt es, genau. Wissen Sie was? Es gibt kein Unternehmen, es gibt kein Land, es gibt auch, das hat ja Covid bezeigt, keiner kann es alleine bewältigen. Und diese Idee, und es gibt dieses wunderschöne Wort, wir müssen weg von diesen Ego-Systemen zu Ökosystemen, Ökosystemen. Wir sind absolut für offene Ökosysteme. Und das geht darum, wir müssen sicher sein, dass wir KMU mitnehmen, dass wir kleinere, mittlere Unternehmen mitnehmen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir das über die Grenzen hinüber machen, weil die ganzen Probleme, die Sie auch adressiert haben, auch Global Warming oder dieses Digital Divide, das muss über die Grenzen angegangen werden. Und unser Aufsichtsratsvorsitzender Jim Schnabe sagt immer, we're moving from an age of disagreement to an age of collaboration. Und das ist sehr wichtig.
Diese Nature of Collaboration ist aber auch mehr als ein wichtiger Baustein in der Transformation. In der Realität, wie schwer ist das denn? Ich meine, die ganze Welt ist getrimmt auf Wettbewerb, Competition. Und jetzt auf einmal machen wir diesen großen Schwenk und sagen, well, wir brauchen jetzt die Zusammenarbeit.
Ich weiß nicht, ob Sie es, ich habe es ja selbst persönlich erlebt, vielleicht Sie ja auch. Corona waren wir alle plötzlich wieder gleich. Also keiner konnte groß reisen. Wir steckten alle im Homeoffice fest. Und wir merkten alle, dass um unsere Teile zu kriegen, ob die aus China oder Indien oder wie auch immer kamen, mussten wir zusammenarbeiten. Und das war für mich war Covid mit all seinen negativen Aspekten auch so ein riesiger Aha-Effekt. Alleine geht das nicht. Das ist halt einer dieser Weckrufe gewesen, die wir hatten. Und wir haben gemerkt, dass dieses Ökosystem, das offen ist. Also wenn Industrieriesen wie Siemens mit Hochschulen, mit Forschungsinstituten, mit kleineren Entwicklern zusammenarbeiten, kriegen wir Sachen hin, die wir früher nie hingekriegt hätten. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit der BioNTech. Die BioNTech war eine kleine Startups und wir haben mit denen seit 6 Jahren zusammengearbeitet, aber plötzlich haben wir gemerkt, durch diese Zusammenarbeit haben wir es geschafft, was noch nie passiert ist. Also müssen Sie sich vorstellen, in einem Jahr wurde Covid-Virus identifiziert, analysiert, ein Vaccine entwickelt, getestet und in milliardenfacher Produktionskapazität zur Verfügung gestellt. Das hat es in der Welt noch nie gegeben und das hätte es ohne diese Zusammenarbeit auch nie gegeben. Und das ist extrem, also das ist ein Beispiel, das zeigt, dass Covid ganz klar sagt, da müssen wir zusammenarbeiten und das hätten wir ohne Zusammenarbeit nicht hingekriegt.
Wenn wir über die Nachhaltigkeitsziele der VN sprechen und die ESG, können wir ein bisschen weg von Kooperation hin direkt zu Siemens kommen. ESG steht ja für den Hörer, der das noch gar nicht gehört hat, für Environmental, Social und Good Governance. Fangen wir bei Siemens an mit der Umwelt, sprich das I. Wo steht Siemens da? Was haben Sie schon erreicht? Was gibt es noch zu tun?
Na, wir sind eins der ersten Unternehmen, haben wir gesagt, dass wir bis 2030 im Geschäftsbetrieb klimaneutral sein wollen. Und das war in 2014. Und wir haben seit 2014 unseren CO2-Fußabdruck in der eigenen Wertschöpfungskette um mehr als die Hälfte, das sind ungefähr 54%, im Dezember reduziert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben den Ausbau unserer Energieeffizienzprogramms vorangetrieben. Wir haben die Nutzung unserer eigenen Technologie im dezentralen Energiesystem, also wenn Sie sich so vorstellen, Solarzellen auf dem Dach vorangebracht. Wir haben Grünstrom eingekauft. Wir haben eine Reduktion der Emissionen unserer Fahrzeugflotte gemacht. Das sind so alles Hebel, die wir genutzt haben. Aber das Wichtigste ist nicht nur, was wir selber nutzen, sondern was ist der ökologische Fußabdruck eines Produktes, das durch unsere Lieferkette geht, weil 90% der Emissionen sind in der Lieferkette und nicht nur in der eigenen Produktion. Und da gehe ich nochmal wieder zurück nach Amberg. Da haben wir getreu dem Motto, wie dieses Drink Our Own Champagne, ist es uns dort gelungen, diese Transparenz in die CO2-Fußabdruck eines Produktes inklusive des Zulieferers zu bringen, indem wir kryptografische Verfahren, das kennen Sie aus Bitcoin, wenn Sie so wollen, die Blockchains genutzt haben. Das haben wir aus der Genuss- und Nahrungsmittelindustrie, so, wenn Sie so wollen, geklaut, haben wir genommen und gesagt, wir gehen jetzt einfach mal durch die gesamte Wertschöpfungskette, bilden einen digitalen grünen Zwilling und wissen jetzt in jedem Teil der Wertschöpfungskette, wie viel CO2 gebraucht wird. Und das ist natürlich toll, weil Sie nicht nur an sich selber an den eigenen Produktionsprozessen jetzt arbeiten, das tun wir, sondern wir gucken auch jetzt in unsere Wertschöpfungskette rein und schauen, dass wir wieder zusammenarbeiten, wieder Kollaboration, um unseren CO2-Footprint gesamtheitlich zu reduzieren.
Bevor wir zu diesem sozialen Aspekt von Siemens jetzt kommen, würde ich hier gerne nochmal einhaken, weil Sie die Lieferketten gerade besprochen haben. Das neue Lieferkettengesetz, welchen Impact hat das denn auf Firmen wie Siemens?
Na, wir arbeiten ja zusammen als Siemens mit der gesamten Industrie, mit dem ZVEI und den anderen Verbänden, um klarzustellen, wie wir wirklich auch die Lieferketten mit einbeziehen können und was wir auch wirklich liefern können und auch aufsetzen. Und für uns ist wichtig, dass einmal, dass wir natürlich unterstützen das neue Lieferkettengesetz, aber dass wir auch weitergehen und auch Kollaboration zum Beispiel mit diesem Blockchain für den CO2-Abdruck mit anderen Firmen machen, um zu gucken, wie wir da auch darüber hinaus auch schauen können, dass wir auch andere Aspekte in der Lieferkette uns anschauen.
Kommen wir zum S in ESG, dem sozialen Aspekt. Siemens und sein gesellschaftliches Engagement.
Wir müssen Umwelt-, Sozial- und Governance-Programm, das müssen wir 360-Grad-Programm muss das sein. Das muss gesamtheitlich sein. Es geht hier nicht nur um den Klimawandel und CO2-Reduktion, das ist extrem wichtig, sondern wir gucken uns auch andere Sachen an, wie zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung. Das sind auch wichtige Hebel für die Gesamtgesellschaft. Wie können wir mehr Gleichheit, Vielfalt, Inklusion in unser Leben bekommen? Das sind so verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo wir versuchen, auch selber bei uns an die Nase zu fangen und zu fassen und auch selber zu helfen. Wir haben den Siemens Covid-19 Hilfsfonds zum Beispiel. Wir haben als Vorstand beschlossen, wir wollen am Anfang der Corona-Pandemie selber teilnehmen und die Linderung und Bekämpfung der Corona-Pandemie vorantreiben. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, jeder, der Geld spendet, das wird verdoppelt von uns aus. Wir haben uns insgesamt mit Verdopplung 15 Millionen Euro von unseren Mitarbeitern, von uns selber zusammengestellt. Und die sind damit gegangen und haben Spendenaktionen gemacht. Und sie hatten von ESG oder sozialen Engagement gezeigt. Wir haben zum Beispiel im März, gerade eben habe ich mit der THW, mit dem technischen Hilfswerk, den haben wir 668 iPads gespendet. Aber nicht nur das haben wir gespendet, wir haben auch die Fähigkeit gespendet, dort Applikationen selber zu bauen, mit sogenannten Low-Code-Applikationen von Mendix. Und das THW findet das super, weil wir helfen dem THW, sich zu digitalisieren und damit schneller zu reagieren. Um ein Beispiel, was das THW genannt hat, ist, wie viel Säcke brauche ich, wenn es jetzt eine Überflutung gibt? Wo hole ich die her? Wie kann ich das aufbauen? Die können sich selbst diese Applikation zusammensetzen. Also was tun wir? Wir nutzen unsere gesellschaftlichen Stellung, um auch verantwortlich auch zu handeln und auch mit unseren Mitarbeitern dort auch agieren zu können.
Damit sind wir dann beim letzten Aspekt, nämlich der nachhaltigen Unternehmensführung.
Da müssen Sie sich anschauen, was ist denn länderspezifisch? Thema EAS, also Health and Safety, think global, act local, das ist ganz wichtig. Ich glaube, der Werner von Siemens hat schon immer gesagt, ganz am Anfang, für augenblickliche Gewinne verkaufe ich die Zukunft nicht. Und wir schauen uns wirklich an, wie können wir gesamtheitlich auch mit unseren Mitarbeitern zeigen, dass wir wirklich diese Inclusion und Diversity auch aufsetzen. Wir haben bei Siemens arbeiten 168 Nationalitäten. 26% Frauenanteil. Und wir müssen schauen, wie leben wir das intern bei Siemens vor, dass wir wirklich Themen wie Umwelt, Sozial, Menschenrisiken bei den Geschäftsentscheidungen auch mit beeinflussen. Ja. Wir haben Nulltoleranz bei Verstößen gegen geltendes Recht oder eigene interne Vorschriften. Wir verhindern die Nutzung von Konfliktmineralien im Bereich der Lieferkette. Sie hatten die Lieferkette angesprochen. Mhm. Wir übernehmen Verantwortung im Cyberbereich. Also es ist wichtig, dass wir auch selber bei uns anfangen zu sagen, wir leben vor, was wir eigentlich glauben, was eine nachhaltige Unternehmensführung ist.
Mhm. Sie haben vorhin das schon gesagt, wir bewegen uns vom Ego-System zum Ecosystem. Sie waren ja zum Anfang Ihrer Karriere schon mal bei Siemens und sind vor 8 Monaten eingestiegen als CEO für Digital Industries. Wie hat sich denn das gesamte Ecosystem von Siemens verändert in Ihren Augen?
Ja, also ich bin seit 4 Jahren wieder zurück, jetzt erstmal seit 8 Monaten der CEO der Digital Industries, aber ganz kurz. Der Siemens, wo ich angefangen hatte, der hat alles selber erfunden. Der war extrem stolz auf seine Ingenieursleistung, was auch gut war, hat aber sehr, sehr viel von Anfang an miterfunden. Und das hat natürlich auch Probleme produziert. Wir haben eine Telekommunikationsrevolution, das Internet hatten wir verschlafen. Und das sollte nie wieder passieren. Und die beste Art, dass wir sowas nicht verpassen, ist, dass wir zusammenarbeiten. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Ich hatte diese Mercedes-Benz-Siemens-Kooperation, die wir letzte Woche gestartet haben, kurz angesprochen. Da geht es darum, wie schaffen wir es, eine hochflexible, effiziente und nachhaltige Automobilproduktion hinzukriegen. Weil der deutsche Automobilbau hat eine radikale Transformation vom Verbrenner zur E-Mobilität vor sich und braucht Partner, um das zu machen. Und das wollen wir zusammen machen. Wir haben die Digitalisierungs- und die Automatisierungskompetenz. Eine andere ist, wir arbeiten zusammen mit SAP. Die nutzen unsere Softwarelösungen, also SAP nutzt Siemens Softwarelösungen im Bereich des Produkt Lifecycle Supply Chain Management, Asset Management. So dass wenn Sie SAP und Siemens zusammen haben, dann funktionieren die beiden Elemente extrem gut, um diesen digitalen Threat, nennt man das, diesen grünen Faden, den digitalen grünen Faden auch voranzutreiben. Anderes Beispiel ist Charter of Trust. Ich hatte gesagt, Cybersecurity ist einer der ganz großen Probleme unserer Zeit. Da haben wir mit 17 starken Partnern eine Allianz gebildet, die sogenannte Charter of Trust. Da sind Leute wie IAS, Airbus, Allianz, Cisco, Infineon dabei. Und was machen wir? Wir diskutieren und sagen, welche Standards wollen wir setzen, um sicherzustellen, dass von verschiedenen Herstellern Elemente zusammengesetzt werden, die von Anfang an die Datensicherheit ermöglichen, so dass es auch eine Zusammenarbeit und diese Möglichkeit gibt. Das sind alles so Beispiele von Allianzen, die wir unterstützen.
Die Datensicherheit, das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über Smart Cities sprechen. Ich würde nochmal gern zum Ökosystem von Siemens. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen über die Wandlung, die sich außerhalb des Konzerns, die stattfindet. Was passiert denn innerhalb eines Konzerns? Weil das geht ja nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
Ja, Sie müssen ja auch kulturelle Veränderungen intern treiben. Das heißt, wir müssen unsere Leute empowering people, offen miteinander zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch mit dem Ökosystem zusammenzuarbeiten. Und um das zu machen, müssen wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auch Probleme selbst lösen zu können. Das ist ein Verantwortungsbewusstsein, die wir haben. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben über 240.000 Mitarbeiter von Siemens durch Covid ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten. Das ging ruckzuck. Und wir haben aber dann gesagt, wir vertrauen euch und ihr könnt 2 bis 3 Tage die Woche von dort arbeiten, wo ihr wollt. Das heißt nicht nur von zu Hause, sondern auch an einem anderen Standort. Und das ist, was wir ermöglichen wollen, ist, dass wir sagen, wir vertrauen euch und wir geben euch die Möglichkeit, ihr werdet auf jeden Fall gut arbeiten und ihr müsst nicht jetzt ins Büro kommen und ich muss eure Anwesenheit sehen, sondern ihr könnt selbst entscheiden, wo wollt ihr 2, 3 Tage in der Woche, von wo wollt ihr aus arbeiten. Ein Beispiel. Das andere Thema ist Anteil von Frauen. Ich hatte ja gesagt, wir haben 26% Frauenanteil und nur 18,4% die Führungspositionen haben. 168 Nationalitäten. Das heißt, wir müssen gucken, wie schaffen wir das, den Frauenanteil, aber auch den Diversitätsanteil nach oben zu bringen, um wirklich auch darzustellen, unsere Kunden sind divers und wir müssen selber diese Veränderungen in der Kundenlandschaft auch selber darstellen. Und wir versuchen, das aktiv mitzugestalten. Es gibt andere Themen wie Inklusion. Mein Bruder ist selbst schwer geistig behindert. Das ist für mich wichtig, aber es gibt auch 5.300 Mitarbeiter von uns, die haben andere Arten von Behinderungen und die müssen gut eingebettet sein und Teil unseres Ökosystems, wenn sie so wollen. Und das ist, was wir machen wollen. Wir wollen zusammen an dieser Idee, dieser Zukunft der Arbeit zusammenarbeiten, indem alle bei Siemens müssen daran arbeiten, sich neu zu erfinden und diese Kultur neu zu definieren. Was heißt es in der neuen Zeit dieser Kollaboration, dieses Vertrauens auch das aufzusetzen? Und wir nennen das Growth Mindset bei uns. Das hat der Roland Busch mit reingebracht, indem jeder sagt, okay, es wird Vertrauen in mich reingesetzt, aber ich muss mich ständig auch weiter schulen, weiter formen, damit ich in diesem neuen Umfeld auch produktiv und auch glücklich auch zusammenarbeiten kann.
In dieser Form, ganz kurz dazu noch, in dieser Form des Homeoffice oder wo auch immer denn das Office ist, wie schwer ist das denn jetzt, eine Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten? Sie als Führungsperson ganz vorne, wie funktioniert denn jetzt Führung immer nur noch online?
Das ist eine Balance wie alles im Leben. Also die der Vorteil, den Sie haben, wenn man viel über Videokonferenzen macht, ist, dass viele Leute, die vorher nicht im Büro waren, jetzt plötzlich an dem Tisch zusammensitzen und dass die gleiche Fähigkeit haben, zu berechtigt zu sein. Davor war nur, wer sitzt im Headquarter, der kriegt die Informationen mit und wer nicht dabei saß, der war nicht Teil davon. Das wird natürlich jetzt mit diesen Videokonferenzen und dem Homeoffice ermöglicht, eine Kultur zu schaffen, wo jeder den gleichen Anteil hat, egal wo er sitzt. Das ist wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute sich auch treffen. Also wir brauchen alle, und das haben wir ja natürlich gemerkt in Covid, wir haben alle Digital Fatigue. Also wir sind alle müde davon, irgendwie 12 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag oder 6 Stunden am Tag Videokonferenzen zu machen. Und es fehlt uns natürlich auch zusammenzukommen. Das heißt, diese Balance, die wir schaffen müssen, jeden zu integrieren, was natürlich sehr machbar ist mit der Digitalisierung, die wir jetzt vorangetrieben haben. Und trotzdem Möglichkeiten, wo man sich auch physisch trifft, das ist, was wir arbeiten müssen und was wir auch vorantreiben müssen, um diese Kultur, die es gibt, die auch sehr starke Kultur, die auch wichtig ist, auch aufzusetzen. Wir haben viele Leute eingestellt im letzten Jahr, die haben noch nie jemand physisch getroffen bei Siemens. Und trotzdem sind die Teil der Organisation und trotzdem fühlen sie sich Teil von Siemens. Aber es wird auch irgendwann mal wieder wichtig sein, dass man sich zusammentrifft und auch und zur Arbeit zu kommen, nicht um zu arbeiten, sondern zur Arbeit zu kommen, um sich zu treffen und zusammen was zu entwickeln. So würde ich das definieren.
Ja, ach, das hört sich ja schön an. Ich komme auch. jetzt haben wir das Außen und das Innen betrachtet. Ich habe in meinen vorherigen Gesprächen natürlich immer stand das Thema Transformation im Mittelpunkt. Und es gab eigentlich fast keinen Vorstand, der nicht gesagt hätte, und ich zitiere mal, Unternehmen, die jetzt bei der Transformation hin zu einer faireren, grüneren und klügeren Welt nicht mitmachen, die werden nicht überleben. Wie sehen Sie das denn?
Das ist absolut richtig. Das hat uns gezeigt, ich meine, das drängendste Problem, was wir haben, ist, und ich gehe mal Transformation in Richtung Klimawandel, das hatte ich ja angesprochen. Mhm. Wer es nicht schafft, sich zu digitalisieren, wird nicht einmal die Effizienz haben, um schnell reagieren zu können, also diese Resilience und auch die Flexibilität zu haben. Er wird aber auch nicht oder sie wird nicht die Möglichkeit haben, den Footprint und die Ressourcenallokation, die man hat, vernünftig zu machen. Was meine ich damit? Ich rede immer davon, es gibt unendlich viele Daten und es gibt nur sehr, sehr endliche und wertvolle Ressourcen. Und das Wichtige ist, dass wir als Industrie, die mehr als ein Drittel des globalen Energieverbrauchs haben, das müssen wir viel, viel effizienter gestalten. Und wenn das nicht passiert, dann werden große Firmen von kleinen Firmen überholt. Wir haben mit einer kleinen Startup zusammengearbeitet, die heißt TrackRap. Das ist ein kleiner englischer Kunde, der ist von Anfang an digitalisiert gewesen und der hat, wenn sie einen Sixpack kaufen, hat das viel Plastik, um diese 6 Dosen zusammenzuhalten. Die haben das geschafft, ein Produkt mit unserer Software zu entwickeln, also richtig als digitalen Zwilling, den zu testen und umzusetzen, der 90% weniger Energie verbraucht und 70% weniger Verpackungen. Und das geht zurück. Diese Firmen werden kommen und es ist auch gut so. Und das heißt, wer sich selbst nicht digitalisiert, um diese Schnelligkeit zu haben und den Impact auch auf den Klimawandel zu haben, die werden einfach mal nicht mehr existieren.
Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit der Handelskammer in China. Und wir wissen ja alle, dass der ganze asiatische Kontinent wahnsinnig technologieaffin ist. Wo steht denn jetzt Deutschland, Europa in dieser ganzen Digitalisierung? Was muss denn da jetzt noch getan werden?
Das ist interessant, weil Joe Keser hat ja selber gesagt, das 21. Jahrhundert ist das ein asiatisches Jahrhundert. Es ist keine Prognose, sondern die Realität spiegelt es ja wieder. Ja. Bevölkerungsreichste Weltregion, höchste Wachstumsraten, die wir dort haben. Und wenn Sie sich das anschauen, China, Japan, Südkorea, Singapur, Vietnam, Australien und Neuseeland, die konnten alle die Pandemie auch relativ gut bewältigen.
Ja.
Das heißt, und an dieser Dynamik müssen wir auch partizipieren als Europa. Das Schöne ist, wenn man nach nach Asien geht, werden wir auch oft gefragt. Also die Energiewende war ein großes Thema in meinem vorherigen Rolle als Energieverantwortlicher bei Siemens. Also wie haben wir das gemacht? Und auch in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 werden wir oft gefragt. Weil die großen Zentren der wenn Sie so wollen, der Digitalisierung 4.0 sind Deutschland und Japan. Aber sie werden größtenteils in China angewandt. Und als solches müssen wir auf jeden Fall mit Asien zusammenarbeiten, um diese Beeinflussung auch mitgestalten zu können.
Kann ich da ganz kurz einhaken? Die haben ja größtenteils schon die Smart Cities und was ihnen da noch fehlt, probieren sie gerade in Pilotprojekten aus, vor allen Dingen China. Jetzt entstehen da ja Probleme mit diesen Smart Cities, von denen wir noch gar nicht wissen, was da eigentlich entsteht. Und meine Frage an die Handelskammer in China war auch, wer setzt denn hier die ethischen Standards? Was wäre denn Ihre Antwort darauf?
Es gibt ja drei Elemente. Es gibt einmal das technisch Machbare, sehr viel technisch machbar. Dann gibt es das rechtlich, was sie einhalten müssen, und dann muss das, was sie ethisch ethisch vertreten können. Persönliche Daten sollten sie selber entscheiden können, was sie damit machen. Firmen sollten selbst ihre Daten erstmal vorhalten und dann selbst entscheiden, ob sie sie weitergeben. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass wir zusammenarbeiten, dass sowohl was technisch machbar, was rechtlich erlaubt ist und was ethisch vertretbar ist, in Einklang gebracht wird. Das ist extrem wichtig.
Sie sagen, das sollten die Firmen selber entscheiden.
Nein, ich habe nur gesagt, die Firmen müssen mit dran arbeiten, das auch mitzudefinieren. Das war auch dem Thema dieses Charter of Trust, was wir zusammensetzen. Da gucken wir, was ist technisch machbar, was ist rechtlich und wie gehen wir jetzt mit diesen Cybersecurity-Themen um.
Gucken wir jetzt 2021 auf so eine Riesenfirma wie Siemens. Und Sie haben ja von außen jetzt nicht nur die technologische Transformation, Asien, Klima, Nachhaltigkeitsziele. Das ist ja wirklich enorm. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ein Unternehmen heute leisten muss, was wären denn Ihre Kernpunkte?
Das Wichtigste, Größe macht keinen Unterschied. Was das Wichtigste ist, ist, dass Sie flexibel sind. Sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Keiner hat Covid vorhergesehen. Und die Firmen, die digitalisiert waren, haben Covid relativ gut überstanden und die nicht digitalisiert waren, haben sehr gelitten. Mhm. Und das Wichtige wird sein, es gibt diese Daten, sie müssen diese Daten nutzen. Und das ist der zweite Punkt. Also die Flexibilität, die Nutzung von Daten und was wir vorhin angesprochen haben, und allein ist nicht mehr ein Problem lösbar. Also sie müssen in Ökosystemen handeln, damit auch verschiedene Player zusammenkommen von den Industrieriesen, wie Sie gerade gesagt haben, KMUs, Forschung, Hochschule und Politik. Also die drei Dinge, die sind Flexibilität, Nutzung und Digitalisierung und Nutzen von Daten und in Ökosystemen zusammenarbeiten, wären die drei großen Sachen, die ich jedem Unternehmen raten würde, egal wie groß oder wie klein sie sind.
Das bringt mich jetzt direkt zu Flexibilität. Das bringt mich direkt zur Siemens-Stadt. Das ist ja dieses tolle 600 Millionen Euro Technologie, der Standort in Berlin, den Joe Kaeser und Sie auf den Weg gebracht haben. Und ich lebe in Berlin und es weiß hier, glaube ich, jeder, es ist die größte Einzelinvestition, die je ein Unternehmen in Berlin getätigt hat. Können Sie uns ein bisschen durch Ihre Stadt führen?
Das kann ich gerne machen. Also Sie müssen sich vorstellen, hier früher waren hier die Nonnenwiesen und Peter von Siemens hat hier vor 110 Jahren den Industriestandort Siemens eigentlich wirklich aufgebaut und hat gesagt, hier kann man arbeiten, hier kann man zur Schule gehen, hier kann man auch wohnen. Er hat diesen Gedanken dieser Industrialisierung auch mit dem Gedanken der Zukunft damals der Arbeit mitdefiniert. So, und wir sind jetzt wieder an diesen Standort zurückgekommen und haben gesagt, wo können wir jetzt nach vorne hin? Was müssen wir denn machen? Und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir öffnen diesen Standort. Wenn Sie heutzutage zur Siemensstadt gehen, dann landen Sie an einem Tor, wo Sie nicht rein dürfen, sondern nur, wenn Sie mit eingeladen sind. Und wir haben gesagt, das bildet ja nicht wirklich dieses Ökosystem der Zukunft ab. Das heißt, was wir als erstes definiert haben, wir haben gesagt, wir öffnen diesen geschlossenen Standort. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir haben gesagt, wir laden viele Leute ein, Hochschulen, Forschungsinstitute, wir laden auch KMUs ein, wir laden Startups ein und wir sagen, wir zusammen definieren und versuchen wir Probleme zu lösen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ungefähr 70 Hektar Und wir haben gesagt, das machen wir dort. Aber das ist jetzt nicht nur ein Industriestandort. Wir haben gesagt, na, wenn wir das schon machen, dann sollen die Leute auch hier leben. Und wir wollen das von Anfang an nachhaltig gestalten. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben diesen digitalen Zwilling der Siemensstadt gegründet und wir bauen jetzt, es wird insgesamt über 1 Million Quadratmeter hier existieren, in denen Menschen hier wohnen können. Sie können hier arbeiten, sie können lernen, sie können eine Ausbildung machen, sie können ihre Kita zur Schule, ihre Kinder zur Kita schicken, sie können hier einkaufen, sie können ins Café gehen, in einem komplett offenen Komplex, wo jeder sich miteinander treffen kann und das komplett CO2-neutral. Das war der Gedanke, den wir gehabt haben, ist, wie schaffen wir das, einen Stadtteil, einen Kiez komplett neu zu denken, dank Technologien, den CO2-neutral zu gestalten, den als Ökosystem, so ein bisschen, wenn Sie so wollen, Silicon Valley in Berlin, um dort Themen, große Themen, die wir haben, wie dezentrale Energiesysteme, Elektromobilität, Industrie 4.0 oder künstliche Intelligenz auch zu entwickeln und auch anzuwenden. Das ist, was wir wollen.
Wie weit sind Sie jetzt mit dem Projekt?
Ja, wir haben jetzt den städtebaulichen Wettbewerb gemacht. Das heißt, wir definieren, wie sieht das aus. Wir haben die ersten Hochhauswettbewerb gemacht. Sie müssen sich das vorstellen. Als erstes zieht Siemens um. Wir müssen ja Platz schaffen, damit so viele neue Leute auch hier reinkommen. Das heißt, wir bauen 4 neue Gebäude. Da ziehen dann die Siemens-Einheiten rein. Dann wird, es ist ja auch eine Produktionsfabrik wird hier aufgesetzt. Das passiert auch. Das heißt, wir werden bis mindestens 2030 arbeiten daran, an diesem Stadtteil. Hier wird viel gebaut und gebaggert werden, um das auch aufzusetzen. Und wir haben dem Namen, dem Ganzen, wir haben ja die Leute und die Anrainer auch gefragt, wie wollen sie dem Ganzen einen Namen geben? Und das heißt jetzt Siemensstadt Square, weil es auch ein Ort sein soll, ein Square, ein Treffen, wo die Leute sich auch zusammentreffen. Aber Ihre Frage war, wann geht's los? Das ist schon längst losgegangen. Wir haben hier auch schon die ersten Startups. Wir haben auch das Werner von Siemens Center hier gelauncht und geöffnet, wo wir forschen zusammen mit dem Fraunhofer. Und wir fangen die Baggerrollen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, um die ersten Hochhäuser und hier auch mit aufzubauen.
Fühlen Sie sich so ein bisschen einsam hier als Siemens mit dem fast den einzigen Großprojekt? Okay, jetzt ist Tesla noch in der Nähe.
Ach, es gibt viele Projekte. Gucken Sie sich das Mercedes-Benz-Projekt an, was wir auch gerade gehabt haben in Marienfelde. Da haben wir gesagt, naja, wie können wir dieses Siemensstadt-Konzept nutzen, um Marienfelde auch neu zu definieren? Marienfelde bei Mercedes ist ja einer der ältesten Standorte, die Mercedes-Benz überhaupt hat, und hat gesagt, ich will die digitale Fabrik der Zukunft hier in Berlin bauen, und Siemens, machen wir das auch nicht zusammen, das wäre doch super. Und das haben wir dann auch aufgesetzt. Und das ist echt eine tolle Sache, weil wir sehen immer mehr, dass Berlin war auch, wenn man so will, eine der Keimzellen der industriellen Revolution damals im 19. Jahrhundert und wird jetzt eine Keimzelle der nächsten industriellen Revolution.
Ja, da sind wir ja genau richtig hier. Genau. Wenn Sie eine Modellstadt in der Welt im Kopf haben, Sie haben ja an vielen Orten gelebt, viel gesehen, welche wäre das? Gibt es eine, die Vorbildcharakter hat für Sie?
Ja, wenn Herr Müller mich fragen würde, hat Berlin natürlich auch viele Vorteile, aber ich würde sagen, Singapur ist für mich immer ein Vorbildstadt gewesen. Warum? Weil Singapur limitiert ist. Die haben wenig Platz und sie müssen so ökologisch und ökonomisch mit ihren Ressourcen umgehen, wie sie können. Und es ist auch die erste Stadt, die einen kompletten digitalen Zwilling von sich hat. Also sie hat 73 Millionen Euro investiert, um ihre gesamte Stadt neu zu definieren. Da wird jeder Wassertropfen wird wiederverwertet. Da wird die Energie wirklich aufgesetzt. Es gibt digitale Zwillinge von Gebäuden, weil man sich vorstellen, 40% der Energie wird genutzt in Gebäuden und die Hälfte davon wird verschwendet. Vor allen Dingen, wenn Sie in einer Stadt wie Singapur leben, wo es so viele Klimaanlagen gibt. Und das finde ich toll, dass dort wirklich ein Gesamtkonzept ist. Aber es gibt auch tolle Sachen in Europa. Nur nicht, dass ich immer nach Asien gehe. Es gibt, wir haben zusammen in Wien haben wir Aspern. Da gibt es einen neuen Stadtteil, den wir digital entwickeln. Als Fahrradfahrer finde ich natürlich Kopenhagen super. Und will ja auch in eine CO2-neutrale Stadt in 2025 gehen. Also es gibt viele Beispiele, aber als digitaler Zwillingsliebhaber ist Singapur schon ein tolles Beispiel.
Aber Sie sind in Berlin, da bin ich ja schon wirklich beruhigt. Genau. Eine allerletzte Frage noch. Wer auf die Siemens-Webseite heute geht, da stehen ja tolle Sachen. Unter anderem steht da, Sie machen Träume wahr. Was ist denn the next big thing?
Bevor ich Träume wahr mache, will ich Ihnen kurz einen Witz erzählen. Ich werde immer gefragt, naja, diese ganze Industrie 4.0, diese Roboter, wie sieht denn die Zukunft aus? Ist das mehr ein Albtraum? Ich habe gesagt, naja, der Witz geht, wie viele Leute brauchen Sie denn in der Fabrik der Zukunft? Und die Antwort ist immer, Sie brauchen einen Menschen und einen Hund. Ja? Mhm. Wenn Sie mich fragen, warum? Naja, in der digitalen Fabrik der Zukunft brauchen Sie den Menschen, um den Hund zu füttern und den Hund, um den Menschen davor zu schützen, nichts anzufassen. Und das ist falsch, das ist ein Albtraum. Das heißt, die Idee, die wir haben, ist, wir brauchen, ich hatte es ja am Anfang gesagt, der Mensch muss im Zentrum von allem sein, was wir tun. Das heißt, wenn wir von IoT reden, der IoT braucht den Menschen mehr, als der Mensch das IoT braucht. Und um das zu machen, brauchen wir eigentlich drei Sachen, um meine Träume wahr zu werden. Einmal, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen selber bei uns anfangen. Deswegen bin ich so stolz auf Amberg, auf Chengdu, auf Nanjing, auf Siemensstadt, dass wir unsere Technologie nutzen, um nachhaltiger zu sein. Als zweites dürfen wir die Menschen nicht vergessen. Das ist wirklich, das muss human-centric sein. Der Mensch muss sein. Wir müssen unsere Menschen immer weiterbilden, ihnen vertrauen. Und da nutzen Sachen wie Mendix oder Low-Code, dass jeder Fabrikmitarbeiter seine eigene Applikation bauen kann. Das ist, was wir uns vorstellen. Und drittens, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden, unseren Partnern, unseren sogenannten Stakeholdern, um wirklich diesen Gedanken dieser nachhaltigen Produktion auch wirklich voranzubringen. Und das ist mein Traum. Das heißt, wir fangen bei uns selber an, wir nehmen unsere Mitarbeiter mit, wir nehmen unsere Kunden und unsere Partner mit, um diesen Traum der Zukunft, dieser Fabrik der Zukunft, der industriellen Produktion der Zukunft auch wahr werden zu lassen und unsere Ressourcen, die wirklich knapp sind, so effizient und so umweltschonend wie möglich zu nutzen.
Sie haben es sehr schön gesagt, der Mensch steht im Zentrum von allem und das wird auch erstmal eine Weile so bleiben.
Das muss auch so bleiben.
Ja, das muss auch. Herr Neike, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben hier auf diese digitale Reise und auch in die Rolle Ihres Unternehmens innerhalb der Gesellschaft, dass es im Grunde genommen nur in Kooperation geht und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich persönlich finde das sehr beruhigend und vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück für Ihre Siemensstadt.
Vielen Dank. Nicht meine Siemensstadt, ist unsere Siemensstadt. Aber danke Ihnen. Also, schönen Tag noch.
Danke.
Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.